willkommen bei den Tennisproleten. Die Sonne scheint, auch hier in Deutschland, was uns alle sehr, sehr glücklich macht. Aber vor allen Dingen mich und meinen heutigen Mit-Podcaster Tobi. Hallo Tobi.
Dein Mitproleten, hallo Henrike.
Ja, auch Mitproleten sowieso. Aber man muss die Leute ja sanft an die Dinge ranführen. Nein, wir beide sind definitiv Team Heiß und Sonnenschein. Was Daniel ist, weiß ich gar nicht. Der ist diese Woche leider noch einmal nicht mit dabei. Der ist vernünftig und hat Family Duties und kümmert sich darum. Insofern müsst ihr mit uns beiden Proleten hier vorlieb nehmen, mit nur zwei Proleten.
Und wobei ich gerade überlegt habe, wenn wir beide, also wenn du oder ich die Sendung aufmachen, ich glaube, wir reden ganz häufig übers Wetter,
Sonnenschein. Ja.
Und wenn Daniel aufmacht, dann ist es immer, ja, die Sandplatzsaison ist in vollem Gange.
Stimmt.
Oder so. Ja, also der ist immer gleich beim Thema. Und wir müssen so britisch erstmal übers Wetter reden.
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass unser Wortverbrauch etwas höher ist als der von Daniel.
Ja, das stimmt.
Ich fürchte, wir sind mehr so die Füllwörtergruppe.
Wir sind die Laberköpfe.
Wir sind die Labertaschen. Also ich zähle mich da auch knallhart mit rein. Ich weiß ich auch. Also ich glaube, das liegt daran. Aber das könnten wir uns ja mal aufschreiben, dass wir vielleicht die Intros mal planen, weil...
Ach, das war jetzt keine Kritik, so war das nicht gemeint. Das ist mir nur aufgefallen, dass Daniel gern mit der Tür ins Haus fällt und wir erstmal über das Wetter reden müssen. Wobei, das ist ja ganz essentiell für den Tennisspaß, das Wetter, finde ich. Außer wir spielen Ende Oktober in Paris-Bercy in der Halle.
Ja gut, das stimmt. Aber das ist halt auch so ein bisschen der Einstieg, den ich wählen wollte, weil wie gesagt, wir sind... Team Sonne und Heiß und weil sich das halt auch für Sandplatz sehr gut anbietet. Und jemand anderes, der Sandplatz auch sehr, sehr gut mag oder sehr, sehr gut mag, sehr, sehr gut kann, hört auf. Und zwar Dominic Thiem hat gestern, wir nehmen heute am Samstag auf, angekündigt, was vorher in Tennisfachkreisen schon die Runde machte, nämlich, dass er mit diesem Jahr oder dass dieses Jahr seine letzte Saison ist. Das Handgelenk macht nicht mehr mit und ich glaube auch so seine psychische Einstellung zu dem Ganzen, zu den ganzen Rückschlägen macht nicht mehr mit, sodass er sich jetzt, wie gesagt, entschieden hat, diese Saison zu seiner letzten zu machen. Und das ist nicht nur fürs österreichische Tennis, glaube ich, schon echt traurig.
Ja, also wer Tennis liebt, den, glaube ich, den sollte diese Nachricht geschockt oder zumindest traurig gemacht haben, denn losgelöst, welche Nationalität man ist. Ich glaube, man kann unumwunden sagen, mit Dominic Thiem geht einer, der ja nicht nur herausragenden Spieler, sondern einer, der wahnsinnig viele Sympathien für sein Spiel auf sich gezogen hat. Der ja vielleicht auch, jetzt ist man schon gleich in der Bewertung drin, ein bisschen jetzt aus meiner Sicht tragisch Goodbye sagt. Also nicht, dass er es theatralisch hochfährt, sondern ich glaube, wir alle wissen, dass er, wenn er dann gesund geblieben wäre, und das Tennisspielers Handgelenk ist halt nochmal sehr essentiell für diesen Sport, der noch so viel mehr hätte gewinnen können. Und jetzt mal losgelöst von den möglichen Titeln, die noch in ihm drin gewesen wären, ist es einfach ja für alle sehr, sehr schade. Für die Österreicher, die einen im Tennis sicherlich und im Sport einen ihrer Nationalhelden verlieren, für die Tennisfans allgemein und fürs Tennis insgesamt, fürs Herrentennis, glaube ich, Henrik, war er einfach einer der Farbtupfer in den Top Ten lange Zeit, ja, einer der Farbtupfer im Tennis, weil er eben fantastisch Tennis gespielt hat und doch dann auf eine andere Art und Weise dann doch so einzigartig. Also ein Team war ein Team auf dem Platz und keine Kopie von irgendwas anderem oder wie hast du das empfunden?
Ja, würde ich dir zustimmen. Also ich finde auch, dass Dominic Thiem immer identifizierbar war in seinem Stil. Und für ihn ist es natürlich bitter mit dem Handgelenk, da er ja eine einhändige Rückhand spielt, hat er natürlich die volle Last die ganze Zeit auf genau dem einen Handgelenk. Und ne, das, du hast ja keine Möglichkeit, irgendwie die Hälfte der Schläge auszugleichen. Aber du hast es halt auch gesehen. Also er hat sich 2021 beim ATP-Event auf Mallorca, was allerdings ein Rasen-Event war, also so um die Rasensaison, verletzt. Und seitdem ist er ja nie wieder richtig hochgekommen. Ne? Also nicht mal ansatzweise. Und dass das dann halt auch psychisch was mit dir macht, mental, dass du sagst, ich kämpfe hier wirklich gegen Windmühlen an, verstehe ich total. Ich finde es wirklich bitter, weil er ist jetzt 30 und das ist ja, war sicherlich vor 10 Jahren noch ein durchaus normales Alter, um aufzuhören, aber jetzt ist es das halt nicht mehr. Und ich glaube, wenn er die Wahl gehabt hätte, hätte er auch nicht gesagt, ich höre auf. Insofern ist es wirklich traurig, aber du siehst halt daran auch wieder, dass Profisport wahrscheinlich nicht gut für den Körper ist und vor allen Dingen, wie abhängig so eine Karriere von so Kleinigkeiten in Anführungsstrichen ist. Weil unser einer, der im Büro ist, wenn das Handgelenk nicht mehr ideal ist, wir haben unsere Ausweichmöglichkeiten, aber er nicht. Und ich finde, daran sieht man mal wieder, wie fragil Sportler doch auch irgendwie sind. Sie wirken immer so fit und voller Energie und alles, aber einen Moment und das war's für dich. Und das tut mir ehrlich gesagt einfach unglaublich leid für Dominic Thiem.
Ja, total. Und der Punkt ist natürlich ein sehr, sehr guter, den du da mit nochmal machst, weil er erneut unter Beweis stellt, wie klein diese Margen im Spitzentennis sind. Und zwar, wie klein die Margen, den Unterschied zu machen, wie klein die sind innerhalb der, greife jetzt mal raus, innerhalb der Top 200, der Top 250. Das sind alles Spitzentennisspieler. Und Thiem selber hat ja das Tennisspielen und sein Tennis-IQ nicht verloren. Und trotzdem reicht es eben dann nicht, diesen Unterschied zu machen. Wir haben das in den letzten Wochen sehr, sehr ausgiebig am Thema Nadal ja immer wieder besprochen, dass man sagt, naja gut, auf dem linken Bein schlägt er noch 90 Millionen andere Menschen auf der Welt im Tennis. Aber um zu dieser Spitzengruppe zu gehören und unter solchen Belastungen eben dann die entscheidenden Punkte für sich machen zu können, musst du nicht nur 100% fit sein physisch, sondern dann eben auch darüber haben wir schon häufiger gesprochen, das Vertrauen, damit eben eine gesunde Psyche haben, das Vertrauen in deinen Körper, dass er den Belastungen standhält. Und du hast es angesprochen, der Verweis mit, vor ein paar Jahren war es noch normal, sich mit 30 zu verabschieden. Der liebe Schwelli von den Sandplatzköttern hatte das auch gestern auf Social Media gepostet. Und manchmal tut es einem gut, wenn er, ähnlich übrigens wie Daniel, mit seiner einordnenden Art und Weise einen dann sozusagen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Aber in dem Fall, muss ich sagen, stelle ich mich da gegen die Sandplatzgötter und sage ja. Genau wie du eben auch, ja, bis vor kurzem war das vielleicht noch normal, aber heute ist es anders, wenn wir uns anschauen, wie viele der Grand Slam-Titel sich Djokovic, Federer, Nadal nach ihrem 30. Geburtstag einverleibt haben, wie viele andere Spieler auch in ihren 30ern noch zu grandiosen Leistungen fähig sind. Da tut es dann eben insbesondere bei Dominic Thiem sehr, sehr weh. Und ich muss sagen, wenn wir uns nochmal dran zurückerinnern, wie er gerade, sagen wir mal so, in den Jahren 2016 bis 2020 sich doch im Grunde genommen, kann mich erinnern an den Ausdruck zum Prince of Clay, heraufgearbeitet hatte, stand zweimal im Finale der French Open und im Grunde genommen war sich die Tenniswelt auch einig, dass wenn dann ein Rafael Nadal irgendwann abdankt, dass er also der legitime Nachfolger ist. Und was wäre das für ein, aber hätte, wäre, wenn, ich weiß trotzdem, was wäre das für ein Spaß gewesen, einen im vollen Besitz seiner Leistungsfähigkeit performenden Dominic Thiem versus einem Alcaraz beispielsweise auf Sand zu sehen. Zwei komplett unterschiedliche Spieler. Thiem dann vielleicht zu diesem Zeitpunkt dann mit dem Vorteil des Alters, eben der Erfahrung. Du spielst als 31-jähriger gesunder Spieler so ein Spiel nochmal anders gegen einen 21-jährigen. Ach, hätte, wäre, wenn. Ich finde es wirklich sehr, sehr tragisch, sehr schade. Finde es trotzdem schön, so viel von seinem Wirken auf dem Tennisplatz mitbekommen zu haben und das auch genießen zu können. Und kann mich wirklich gut erinnern, eben auch an Turniere, wo ich ihn live gesehen habe, direkt vor Ort, nur mit ein paar Metern Abstand. Das war schon sehr, sehr schön anzuschauen. Und das ist wirklich ein weiterer Verlust in diesem Jahr.
Absolut. Und ich glaube, da kann man abschließend sagen, so leid mir das dann für Alexander Zverev tut, ich bin auch froh, das Thiem, wenn man jetzt zurückschaut, ne, hinterher ist man immer klüger, 2020 diesen US Open-Titel gewonnen hat, weil mit 17 Titeln und eben diesem einen Grand Slam hat er jetzt auch eine so runde Karriere, also vom Ergebnis her gehabt, dass man sagen kann, da fällt es vielleicht auch leichter zu gehen, auch wenn das immer noch schwer ist. Und dass es dann am Ende irgendwie halt auch, weiß ich nicht, beruhigend, ob man das so sagen will. Aber es ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass er da seinen Trophäenschrank in dem Sinne voll hat und ja, dann doch irgendwie, glaube ich, auch zufrieden sagen kann, weißt du was, jetzt reicht's. Und er wirkte so, als hätte er die Entscheidung auch jetzt wirklich mit vollem Herzen getroffen und gesagt, gut, dann ist das jetzt so.
Ja, und trotzdem, aber das ist nur persönliches Empfinden, trotzdem hatte ich das Gefühl, man sah und hörte es ihm trotzdem an, wie schwer dieser Prozess war. Ja, vielleicht ist er jetzt mit sich im Reinen, die Entscheidung so getroffen zu haben und sie auch verkündet zu haben. Aber ich fand, man sah es ihm trotzdem an, dass das schon ein sehr gefasstes Video war. Gefasst, aber eben auch, dass er an sich halten musste. Fand ich zumindest.
Natürlich. Also ich will das gar nicht unterminieren. Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass er da sitzt und sagt, ich hatte schon das Gefühl, dass er die Entscheidung bewusst getroffen hat unter Abwägung aller Entscheidungen. Ich meine, er ist ja auch ein kluger Mensch. Er ist ja auch ein sehr sozialer Mensch. Ich meine, ich verbinde Dominic Thiem auch immer mit Tierschutz und Umweltschutz. Da hat er sich ja sehr früh auch für stark gemacht. Und insofern habe ich bei ihm schon das Gefühl, dass das so eine ganz, schon eine bewusste, auch eine traurige Entscheidung ist, aber eine, mit der er leben kann. Und wer weiß, ne? Ich meine, ich habe mir die Pressemeldung des österreichischen Tennisverbands durchgelesen. Da hatte der eine oder andere Hoffnung geäußert, dass er vielleicht doch noch mal zurückkommt. Wer weiß das schon? Aber
ich glaube es jetzt nicht.
Ich glaube es auch nicht. Aber ich bin halt auch froh, dass er da so bewusst, wenn es auch schwer ist, dann doch, glaube ich, positiv gehen kann.
Ich habe heute Morgen noch einen sehr schönen Vorschlag. Ich weiß gar nicht, von wem der kam, aber einen sehr schönen Vorschlag auf Twitter gesehen. Da schlug jemand vor, dass die US Open es doch nutzen sollten und ihm vor versammelter Hütte nochmal den 2020er Pokal sozusagen symbolisch nochmal überreichen sollten.
Oh ja.
Denn das finde ich wirklich schön. Ich hoffe, sie lesen es und manchmal darf man sich ja was wünschen und es geht auch in Erfüllung. Und das fände ich symbolisch schon sehr, sehr schön, denn es war ja der Corona-Titel. Ja. Der überhaupt kein also da soll jetzt kein Sternchen dran sein an dem Erfolg, überhaupt nicht, aber er fand eben vor leerer Hütte statt, der ein oder andere, ihr erinnert euch vielleicht, das waren diese US Open, wo diese Riesenschüssel leer war und die Topspieler währenddessen, während des Turniers, eine der Business-Logen, also ich glaube die Top 20 gesetzten oder sowas, eine der Business-Logen als dauerhaftes Refugium während des Turniers hatten. Das war ja schon auch eine so gesehen in einer schlimmen Zeit eine ganz witzige Begebenheit, dass du keine Zuschauer hattest. Aber keine Ahnung, beim Spiel von Zverev oder sowas, ein Team in seiner Box oben saß, ein Stück Pizza gegessen hat und ein Bier in der Hand und zuschaute und umgekehrt auch. Das waren diese US Open eben unterm Ausschluss vom Publikum und den Vorschlag finde ich wirklich schön. Ich glaube, das wäre eine tolle Geste, ihn da zu einem geeigneten Zeitpunkt während der US Open vielleicht nochmal zu ehren. Und wer weiß, vielleicht schafft er es ja auch, kriegt er eine Wildcard oder so und darf nochmal mitspielen. Es wäre ihm zu gönnen, glaube ich, vielleicht dort einen großen Abschied zu bekommen. Den sehr, sehr großen hat er sicherlich, da kann man von ausgehen, geplant in Wien, denke ich. Das wird wohl sein Abschiedsturnier sein, denn es ist seine Heimat und sein Turnier. Und ja, schlimmes Jahr.
Ja, es ist auf jeden Fall, das ist traurig. Wobei er dann in Wien ja auch mit Diego Schwartzmann nochmal antreten kann, der ja auch sein Karriereende angedeutet hat.
Auch er hört auf, im Januar 25 oder irgendwie sowas will er aufhören.
Ja, er will, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, im südamerikanischen Sandplatz-Swing aufhören, als Argentinier ja durchaus auch.
Ja. Logisch. Aber so wie er im Moment performt, ist nicht davon auszugehen, dass wir ihn bei den Australian Open eben nochmal sehen. Es sei denn, er spielt ohne da nochmal Quali. Werden wir sehen. Aber deswegen, also, wir haben schon ein Jahr hier jetzt mit. Klar, es ist normal im Sport, ist Umbruch, aber Team Muguruza, Schwartzmann, dann Camilla Giorgi hat still und leise ihre Karriere beendet.
Muss man annehmen, weil sie wird bei der ITIA, also der International Tennis Integrity Agency, die quasi für den ganzen Dopingkram, Kram klingt jetzt so abfällig, aber für die Dopingkontrolle und diese Dinge zuständig ist, ist sie als Retired Player gelistet. Ja. Nur gesehen und gehört hat man von ihr davon nichts.
Würde irgendwie vielleicht dann doch nicht so ganz verwundern. Sie war immer eine Einzelgängerin, eine sehr ungewöhnliche Erscheinung im Tenniszirkus, um es mal so zu sagen, im Schlepptau mit ihrem Vater. Sie wird fehlen. Ich weiß nicht, ich glaube, es war vor 2 Jahren oder sowas. Da hatten wir beide, glaube ich, gleichzeitig ein Match von ihr in Rom geguckt, abends. Ich glaube, vor 2 Jahren war das in Rom oder so, weiß ich noch, große, große Unterhaltung. Da hatten wir irgendwie gewhatsappt und weiß noch, waren ganz begeistert von ihr und ihrem Spiel. Wie so häufig, ja. Aber naja.
Ja, also ciao. Viele verbinden ja Jelena Ostapenko mit kompromisslos, aber ich glaube, erfunden hat es Camilla Giorgi.
Ja. Ja, Mensch, du, was ein Jahr. Also ich meine, es schweben natürlich noch ein paar weitere von diesen Damoklesschwertern über gewissen Rücktritten. Über Rafa haben wir sehr viel in den letzten Wochen gesprochen. Jetzt gucken wir mal, wie es da in Rom weitergeht. Ich glaube, dass eine Match da, wir können nur sagen, es kam zu keinem weiteren T-Shirt-Tausch am Netz und alles weiter müssen wir verfolgen. Ein weiterer, der hat anklingen lassen, dass es vielleicht seine letzte Saison sein könnte, Andy Murray, ist zurück auf den Court, nachdem er sich ja 3- oder 30-fachen Bänderriss in den USA geholt hatte. Ist dann doch erstaunlich, wie schnell so eine Genesung voranschreiten kann. Und er steigt sogar auf dem Sand wieder ein. Er hat jetzt ein Wildcard bekommen für, was ist das, für Genf oder Lyon oder irgendwie sowas. Ungewöhnlich, weil wir alle ja davon ausgegangen waren, dass der macht sich fit und dann spielt er noch Queens in Wimbledon und dann war es das vielleicht. Stattdessen, mit ein bisschen Glück, können wir ihn in Paris sehen.
Ja, aber eigentlich ist das auch wieder ein typischer Andy Murray. Also wenn jemand sich, glaube ich, durch Verletzungen durchgequält hat und gesagt hat, ich versuch's nochmal, versuch's nochmal, versuch's nochmal, dann ist es ein Andy Murray. Ich meine, der spielt mit einer künstlichen Hüfte. Also das wäre, glaube ich, für viele andere spätestens dann doch mal so der Wink mit dem Zaunpfahl zu sagen, weißt du was, nach ein paar Grand Slam-Titeln, einer super Karriere, kann ich jetzt auch mal sagen, war jetzt gut, passt schon. Aber nicht Andy Murray. Und also ich persönlich freue mich da ja immer drüber. Ich bin ja schon ein Andy Murray-Stan, ein großer Fan. Ich mag das. Gerade auch, weil er doch auch ein großer Frauenversteher ist. Und das meine ich jetzt ganz positiv. Also er hat sich da auch immer sehr eindeutig geäußert, auch über Frauentennis gerade. Insofern freut mich das, dass wir ihn noch so ein bisschen länger haben. Und bei ihm kann ich mir halt vorstellen, dass er jetzt halt auch nicht komplett mit so einer Verletzung rausgehen will, einer erneuten. Weil jetzt hat er sich durch seine Hüft-OP gequält und jetzt soll bei einem Bänderriss Schluss sein. Kann ich mir vorstellen, dass er sagt, nicht mit mir.
Tja, es wäre sehr schön, wenn wir ihn noch ein paar Mal sehen, wer von euch, also so er denn bei den French Open spielt und wer von euch dort ist. Ich kann es euch nur empfehlen, ihn mal live zu sehen. Das ist nochmal was anderes, wie bei allen Spielern, Spielerinnen. Aber es ist nochmal was anderes, ihn direkt vor Ort live zu erleben. Ich hatte ja letztes Jahr das Vergnügen, ihn in New York da spielen zu sehen, gegen, da kommen wir gleich dann zum nächsten, gegen den guten Corentin Moutet. Und der durchaus ein unangenehmer Gegner sein kann, mit all seinen Mätzchen, aber auch all seiner Raffinesse und seinem Spiel. Und wie souverän, eben mit all seiner Erfahrung und Abgebrühtheit, er ihn da besiegt hat. Das fand ich so aus nächster Nähe zu beobachten, dann doch noch mal anders als am Fernsehen, als am Fernsehen. Als am Fernsehgerät. Jetzt habe ich es. Also insofern, wer die Möglichkeit hat, ihn noch mal live zu sehen, verpasst es nicht. Und damit zu Brücke, ich habe es gerade schon angesprochen, der Spieler, den er besiegt hat, der hat gestern gegen Djokovic gespielt und damit sind wir beim nächsten in der verletzten und alten Reihe. Das Match nicht weiter groß erwähnenswert. Djokovic hat ihn sehr klar in zwei Sätzen geschlagen und dann kam es zum Bottlegate. Oder du sagst, eigentlich hätte die Flasche schon während dem Spiel fallen müssen.
Nee, aber ich kann nicht ganz unterschreiben, dass das Match jetzt ereignisarm war.
Ich
Djokovic hat
habe
ihn
es nicht
zwar klar
gesehen,
geschlagen.
deswegen klär uns auf.
Djokovic hat ihn schon klar geschlagen, aber Moutet lag am Anfang auch mit Break vor
Oh, okay.
und hat gerade so in der ersten Hälfte des ersten Satzes Djokovic ordentlichst ausgekegelt und laufen lassen.
Okay.
Also man muss sehen, man muss wissen, Moutet ist nicht besonders groß. Das heißt, bei ihm ist halt mit Aufschlag auch nicht physikalisch bedingt nicht so. Aber er ist dafür einer, der Stops einstreut wie niemand anders, wirklich jeden Winkelzug nutzt, den man auf einem Platz nutzen kann. Und das hat tatsächlich in der ersten Hälfte des Matches auch richtig gut funktioniert. Nur dann hat Djokovic irgendwann den Faden rausgehabt und einfach sich halt drauf einstellen können. Und dann war natürlich nicht mehr viel zu holen für Moutet. Deswegen, aber so die erste Hälfte des ersten Satzes, das war schon interessant zu sehen. Wobei ich da schon relativ früh gedacht habe, oh, Moutet spielt ja echt am Limit. Und wenn er das nicht halten kann, beziehungsweise Djokovic besser wird, dann wird es schwierig. Aber es war schon spaßig anzusehen. Also ich bin gut unterhalten worden.
Und hat Djokovic, was hat er für einen Eindruck auf dich gemacht? Fit? Oder, also, sofern man das sehen
Ja.
konnte, war fit?
Ja, also ich fand ihn am Anfang erstaunlich, war so ein bisschen eingerostet, glaube ich. Und wäre es ein anderer Spieler als Moutet gewesen, weiß ich nicht, ob vielleicht nicht der erste Satz weg gewesen wäre. Aber gut, Djokovic ist ja durchaus einer, der diese Schwächen im Spiel auch, ich sag mal, dann ausbügeln kann.
Ja.
Ist ja auch verständlich. Ich meine, das letzte Match hat er wo gespielt?
Monte Carlo.
Ja, genau. Also insofern, das ist natürlich auch eine lange Zeit. Da habe ich auch Verständnis für, dass du am Anfang nicht so ganz rundläufst, so. Aber nach hinten raus war das schon wieder ein typischer Djokovic. Da wurde er auch besser dann hat er das gemacht, was er machen musste. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Spieler von einem etwas anderen Kaliber oder mit etwas mehr Waffen, die Djokovic noch mehr wehtun, als die Corentin Moutet hat, wäre vielleicht der erste Satz weg gewesen. Aber gut, who knows, ne? Es war nach hinten raus schon völlig in Ordnung.
Ja, gut. Nach ganz hinten raus hat dann, und da mehrten sich die Verschwörungstheorien, natürlich jemand versucht, ihn K.O. zu schlagen. Nein, also um es vorwegzunehmen, in diesem Tunnel oder wie auch immer, also wo halt so diese Durchgänge zu den Tribünen sind, da werden ja gerne noch Autogramme abgegriffen. Und die Leute beugen sich so ein bisschen über die Brüstung nach unten und halten dort entweder irgendwie einen Zettel oder einen Tennisball oder eine Kappe hin, um ein Autogramm zu ergattern. Und ein Fan beugte sich nach vorne und aus dessen Rucksack fiel eine dieser Aluminium-Trinkflaschen nach unten und traf Djokovic am Kopf. Und naja, gut, die fällt dann halt schon mal, was sind das, so 1,5 Meter nach unten, und so ein Ding ist hart und keiner wusste natürlich in dieser Situation, was ist das jetzt, hat es jemand absichtlich geworfen oder wie auch immer, er sank eben zu Boden. Es gibt inzwischen unzählige kleine paar Sekunder-Clips auf Social Media, wo man das sehen kann, wo man auch klar sehen kann, dass es wirklich ein Unfall war. Djokovic selber ist dann medizinisch behandelt worden, es musste nichts genäht werden, er scheint wohl eine Beule zu haben. Er schrieb dann auch später, er ist im Hotelzimmer, es war ein Unfall, alles ist in Ordnung, er hat ein Icepack auf dem Kopf und alles gut. Also großer Schreckmoment, mit einem noch nicht mal einem blauen Auge, sondern wahrscheinlich einer Beule am Kopf davongekommen. Aber cool ist auch zu sehen, dass der Typ, dem die Flasche rausfällt, der hat sich ganz schnell verpisst. Ja. Also man sieht, wie er oben noch aus dem Bild huscht, weil er merkt, oh, da ist gerade was richtig scheiße gelaufen. Also im Grunde genommen könnte man sagen, viel Rauch um nichts. Aber der Rauch ist natürlich erstmal zu einem Schwelbrand und dann einem riesen Buschfeuer auf Social Media geworden. Ich glaube, wer sich da verlustieren möchte und die Djokovic-Fraktion gegen den Rest der Welt erleben möchte, der sei herzlich eingeladen, sich das Ganze auf Twitter mal reinzuziehen, was es da alles an Verschwörungstheorien gibt. Also Tennis lebt und all seine Soße drumherum, oder?
Ja, und da sieht man mal, wie arglos ich bin, weil ich habe das gesehen, dieses Video am Anfang und dachte, oh, scheiße, da ist jemandem die Flasche runtergefallen. Total arglos gedacht, dass das ein Unfall ist. Und erst dann drehte sich das alles hoch, so nach dem Motto, da hat jemand eine Flasche geworfen, Anschlag. Und da habe ich gedacht, okay, Enrique, ich glaube, ich bin immer noch so ein bisschen, weiß ich nicht, ich bin wahrscheinlich noch so ein bisschen in der Märchenwelt unterwegs und glaube irgendwie an das Gute in den Leuten. Keine Ahnung, aber das war mir wirklich, als ich das gesehen habe, habe ich noch gedacht, oh Scheiße, A, das muss verdammt wehtun. Und B, habe ich noch gedacht, oh, wie blöd, das ist jemand runtergefallen. Wobei ich sagen muss, dass ich es schon unterschwellig und da kam meine gemeine Seite raus, unglaublich witzig fand, dass Djokovic für Waterdrop Werbung macht, weil die hat genau diese
Ja.
Metallflaschen vertreiben und dann auch noch Waterdrop. Und dann dachte ich, okay, Enrique, du gehst
Herrlich.
jetzt ins Bett, jetzt bist du scheiße. Und das
Na,
schrieb auch jemand auf Twitter. Also ich muss sagen, ich fand das leider ein bisschen komisch und es tut mir auch echt leid, weil das ist nicht nett, das witzig zu finden. Aber ich habe diese Flasche gesehen und gedacht, sieht echt wie so ein Waterdrop-Ding aus. Egal,
es
aber
ist skurril. Vielleicht war es eine Guerilla-Marketing-Aktion von denen.
Oh, jetzt geht's, glaube ich, raus.
Nein, wir kriegen
Nein.
kein Geld von denen, und nein, wir sind auch
Nee.
nicht, im Gegensatz zu einer netten Schuhfirma, von denen mit Wasserflaschen ausgestattet worden, obwohl wir deren
Nee.
Namen jetzt mindestens zweimal gesagt haben.
Ja, wobei ich muss sagen, ich habe zwei von diesen Flaschen. Geschenk gekriegt. Und die sind gut, wirklich. Die tun ihren Dienst, aber die sind
bist
halt
du
auch,
jetzt ruhig? Du alte Influencerin, halt die junge Influencerin.
Na, mittelalt. Mittelalt passt, glaube ich. Wie gut gereifter Gouda, so. Nee, aber die sind schon richtig hart. Also da konnte ich mir auch echt vorstellen, dass das scheiße wehtut, wenn man die auf den Kopf kriegt.
Ja, und natürlich auch ein Schreck. Also bei allem lustig-lächerlichen, wie wir es gerade machen, der Schreck ist da. Und man kann ja nur sagen, dass durch die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, Gott sei Dank, in den letzten, ist jetzt ist 30 Jahre her, der Anschlag auf Monika Seles in Hamburg, dass seitdem nichts dermaßen Vergleichbares wieder passiert ist. Nichtsdestotrotz, es ist ein Riesenschreck und natürlich, man wünscht es keinem, wirklich null keinem, aber es ist halt nicht auszuschließen, dass der ein oder andere und in dem Fall halt wirklich fanatische Fan zu sowas imstande wäre. Wir hoffen es alle nicht und insofern Glück im Unglück für Novak Djokovic und vor allen Dingen schön ist doch auch, also wirklich schön und gut ist, dass er wirklich jetzt keine Verletzung davon getragen hat, also noch nicht mal, ich will es überhaupt nicht kleinen, aber ich sage noch nicht mal eine Platzwunde oder so, sondern ja, das hat scheiße wehgetan, hoffentlich geht die Beule weg, aber es ist keine Gehirnerschütterung, es musste nichts genäht werden und toi toi toi, denn schöne Überleitung, Verletzungen haben wir ja genug. Ne?
Ja.
Wir gucken uns Rom an. Wir haben schon ein paar Mal gesprochen in den letzten Wochen über das Thema die Länge der Veranstaltung, Madrid, Rom, inwiefern das zu Belastungen für die Spieler führt, die Spielerinnen, wobei bei denen erstaunlich deutlich weniger im Moment pausieren müssen als bei den Herren. Nichtsdestotrotz haben wir ein Rausziehen von Elena Rybakina in Rom sehen müssen. Aber insgesamt zieht sich das so ein bisschen durch und ich habe einen ganz guten Artikel gelesen von dem amerikanischen Tennisjournalisten Pete Bodo, B-O-D-O. Pete Bodo, ich glaube auf tennischannel.net oder irgendwie sowas, kann man auf jeden Fall recherchieren. Der brachte noch einen anderen Aspekt rein, der sagte eben halt auch, losgelöst mal von der eigentlichen Länge von Rom und Madrid, ist einfach auch die Unterschiedlichkeit des Clay Swings inzwischen, also der Sandplatzsaison, so immens und damit eben auch belastend für die Spielerinnen und Spieler. Also früher hat man eben gesagt, ja, es sind Sandplatzturniere, im Großen und Ganzen gleich. Und hier hast du eigentlich jede Woche ein anderes Turnier mit anderen Umständen. Du hast das schnelle Turnier in Madrid, dann geht es wieder runter nach Rom, du hast zwischendrin das Schnee- und Eisturnier in München, dann hast du wieder sommerliche Temperaturen in Barcelona und. Gut, fürs Wetter kann niemand was, aber insgesamt scheinen die Belastungen in Verbindung mit den mangelnden Ruhepausen doch schon ein bisschen bedrohlich zu sein.
Ja, man müsste sich das, glaube ich, mal en Detail angucken. Und einfach mal alle Komponenten reinbringen und schauen. Es gab ja auch mal die Diskussion, dass der ständige Bällewechsel da so ein Ballwechsel so ein Problem ist. Und ich glaube, es wäre zum Spieler- und Spielerinnenschutz durchaus angebracht, sich die Touren mal und auch die die Verletzungsraten anzugucken und zu schauen, sieht man da irgendwelche Häufungen an bestimmten Stellen und kann man die dann gegebenenfalls durch bestimmte Maßnahmen ausbügeln? Weil wir haben ja alle ein Interesse daran, dass die Spielerinnen und Spieler es lange und gut durch die Saison schaffen. Ja. Insofern wäre das sicherlich angebracht. Ob das jetzt in Rom der Fall ist, weiß ich nicht. Das ist mir halt, da bin ich aber auch manchmal ein bisschen zu wissenschaftlich rational unterwegs. Da ist mir der Datensatz zu klein. Das kann ja jetzt auch Zufall sein. Es fällt natürlich schon auf, gerade in der Häufung. Ich meine Rom, Italien und wer ist nicht dabei? Sinner, Berrettini und dann musste, wer musste auch noch zurückziehen? Musetti hat dann im Match aufgeben müssen. Das ist für die natürlich jetzt ziemlich blöd.
Richtig doof. Fonini ist über seinen Zenit hinaus. Der hat zwar noch einen Achtungserfolg gehabt, ist jetzt aber gegen Taylor Fritz raus.
Ja.
Ja, also ich glaube, die
oder
Damen
Claylor, richtig, wie er oder? Sich jetzt neuerdings selber nennt.
Was, wie nennt er sich?
Claylor oder Claylor. Weil er jetzt ja auch Sand auf einmal ganz gute Ergebnisse hat. Das war, glaube ich, mehr ein Scherz, aber ich fand es ganz witzig.
Ach so, ja, der Taylor Fritz. Ja, ja, Taylor. Ja, 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 der Taylor Fritz, ja. Und bei den Damen, ich meine, die ja in letzter Zeit hervorragende, nennt man die eigentlich Jasmine oder Jasmine Paolini oder Jasmine? Auf jeden Fall ist raus gestern gegen Maya Sharif, gegen die Ägypterin. Ja. Cocciaretto ist raus gegen Garcia, Musetti, ja, wie gesagt, raus. Er ist gar keine Dame, sorry.
Man weiß es nicht.
Also mit den Italienern selber meint das Turnier nicht so gut. Übrigens auch ein geiler Name, finde ich, für einen Italiener, Matteo Gigante. Ja,
hat, Gigante.
Ja, ja, super. Er hat der Gigant gegen Cerundolo raus. Also egal, ob Dame, ob Herr. Für die Italiener sieht es jetzt nicht so pralle aus, oder?
Ja, jetzt bei dem Turnier. Ich glaube, unterm Strich können die sich nicht beschweren.
Nein, das stimmt.
In der Breite, wie die in den Top-Bereichen aufgestellt sind. Insofern ist das jetzt vielleicht auch einfach mal so eine Geschichte. Aber eins muss man sagen, immerhin können die spielen. Bei anderen Turnieren sieht das anders aus.
Ja. Ja. Willst du auf was Bestimmtes hinaus?
Ja, vielleicht auf deine Wohnstadt Hamburg.
Ach, ja, das war ja überhaupt der Brüller. Also, wer hat es mitbekommen? Hast du es mitbekommen? Sag mal, um was geht's denn?
Ich habe es mitbekommen. Und zwar, in Hamburg gibt es ja seit einiger Zeit neben dem ATP-Turnier auch das Damen-WTA-Turnier. Am Roten Baum gab es das, bis dann letztes Jahr sich der Deutsche Tennisbund entschieden hat, die Herrenlizenz, die sie erhalten, nicht mehr an die Matchmaker-Agentur von Sandra Reichel zu vergeben, sondern an einen neuen Ausrichter, und zwar Tenium. Was aber eben dazu führte, dass Sandra Reichel, die die Damenlizenz hält und vorher die Damen und das Damen- und Herrenturnier halt combined ausgespielt hat, beziehungsweise am Anfang in zwei aufeinanderfolgenden Wochen dann combined, sich nun nach einem neuen Ort, Austragungsort umschauen musste. Und sie wollte das Turnier in Hamburg halten, hatte sie gesagt, und hatte dafür auch im wie sagt ihr, Stadtpark? Heißt das so?
Ja,
im Stadtpark auf einer Anlage, ich muss gerade sagen, ich weiß leider gerade nicht.
Der Tennisclub heißt Hornham.
Hornham, ja,
aber
genau, dort.
Der Stadtteil Horn, also wo auch die Trabrennbahn ist, ist ein bisschen weiter weg. Und die haben ihre sehr idyllische, wirklich sehr, sehr schöne Clubanlage im Stadtpark.
Genau, es sieht wunderschön aus. Es war eine traumhafte oder es ist eine traumhafte Anlage und man hätte sich das richtig süß, so boutiquemäßig vorstellen können. Aber alles Essig, das Turnier wird dort auf der Anlage nicht ausgetragen. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange das hin ist, 2 Monate noch oder knapp 2 Monate. Ja. Muss sich Sandra Reichel nach einer neuen Anlage umschauen, weil ihnen, glaube ich, bei der Planung nicht aufgefallen ist, dass im Stadtpark sehr häufig oder im Sommer so eine Bühne aufgestellt wird. Und da auf dieser Bühne werden jetzt nicht, weiß ich nicht, irgendwelche leisen Buchvorlesungen veranstaltet, sondern Konzerte gespielt. Und zum Finale, Halbfinale rum, wird auf dieser oder soll auf dieser Bühne ein Künstler, kann man das so sagen?
Das ist ein großer Künstler.
Ein großer Künstler Konzerte spielen.
Ja.
Und dann hat man halt festgestellt, dass sowohl die Lärmbelästigung, weil dieser Ton wohl in Richtung der Anlage läuft, als auch die Mengen an Leuten, die man dann erwartet, nicht handelbar ist, weswegen man diese Anlage jetzt nicht benutzen kann.
Ja, also der Stadtpark in Hamburg ist für seine Open-Air-Konzerte durchaus berühmt und bekannt. Da treten nicht nur Kleinkünstler, Künstler und Pantomime-Künstler auf. Da haben die Stones schon gespielt und in diesem Jahr durchaus so alte Größen wie Alice Cooper, für die ganz Alten unter euch Toto und so weiter und so fort. Aber wir sind ja kein Musik-Podcast. Aber genau während des WTA-Turniers gibt der Superkünstler Finch, bisher bekannt auch unter dem Namen Finch Asozial, zwei Konzerte und die WTA geht eben hin und sagt, nee, sorry, unter den Bedingungen kann hier kein Halbfinale, Finale vom Turnier gespielt werden, wo es 250 Punkte gibt. Veranstalter, ihr müsst euch was anderes ausdenken, ansonsten findet das Turnier halt gar nicht statt. Man hat jetzt noch nichts Neues gehört, wo es denn innerhalb von 2 Monaten jetzt schnell irgendwo anders ausgetragen werden kann. Es ist, ich will nicht sagen ein Schildbürgerstreich, aber es ist ja irgendwie, also wenn es nicht so lustig wäre, dann wäre es eigentlich nur traurig, oder? Das können wir beide schon sagen, da wir doch dem Hamburger Turnier sehr verbunden sind und eben auch gerade der Kombi ATP WTA sehr zugewandt in den letzten Jahren oder in den letzten beiden Jahren gegenüberstanden und uns ja eigentlich auch auf ein 2024er Turnier freuten. Selbst in dieser gesplitteten Version hätte das interessant werden können. Also für Sandra Reichel muss es ja der Super-GAU sein, oder?
Ja, natürlich darf man sich fragen, warum das erst jetzt auffällt, weil meiner Information nach, und ich lasse mich da gerne korrigieren, wenn das nicht stimmt, war dieses Konzert oder ist dieses Konzert jetzt nicht Holterdiepolter veranstaltet worden, so nach dem Motto, ach, wir haben da noch einen freien Spot, wen können wir einladen, nehmen wir den mal, sondern das war schon länger geplant. Das heißt, man hätte sich ja durchaus mal umschauen können, was da drumherum passiert. Also mich würde mal interessieren, woran das oder warum man daran nicht gedacht hat, weil du sagst ja, dass diese Konzerte dort bekannt sind, dass man das jedes Jahr so macht.
Das geht von Mitte Ende Mai bis in den September rein, ja, und zwar jedes Wochenende. Mal größer, mal kleiner, aber häufig groß genug, sagen wir mal, ab 5.000 aufwärts bis, gut, wenn die Stones spielen, kannst du dir schon vorstellen, was dann los ist. Das ist jetzt nicht der Fall, aber bei so einem asozialen Finch werden schon 5, 6, 7.000 kommen wahrscheinlich, keine Ahnung. Und es ist
Ja,
laut, ja, stell dir vor.
das ist es halt, ne? Also ich glaube, gut, die Zuschauerströme, da muss letzten Endes dann die Stadt und die Polizei entscheiden, ob sie damit leben können, weil ansonsten würden sie die Anlage ja nicht dafür freigeben. Hoffe ich zumindest, dass die dann entschieden haben, okay, beide Veranstaltungen zusammen funktioniert wohl. Aber das mit dem Ton oder was dann am Ende den Ausschlag gegeben hat, das wundert mich schon ein bisschen, dass man das nicht früher gesehen hat. Aber es tut mir natürlich unglaublich leid, weil das ist kein Pappenstiel, in so ein Turnier zu investieren. Und ich rechne es Sandra Reichel hoch an, dass sie die Lizenz in Hamburg halten wollte und sich halt auch nicht von dieser für mich nach wie vor nicht ganz nachvollziehbaren Entscheidung des DTB, nicht weil ich Tenium schlecht finde, sondern weil ich die Konstellation von Reichelt mit diesem Combined Event so attraktiv fand, warum sie das nicht gemacht haben. Aber so ganz, es tut mir unglaublich leid für die, weil die schon investiert ist und ich glaube, den Damen-Tennis-Standort in Hamburg hätte entwickeln können mit ihrem Engagement einfach. Und dass das jetzt natürlich so eine, man muss es mal sagen, hochnotpeinliche Situation gibt, tut mir einfach leid, weil es natürlich auch irgendwie von dem ablenkt. Und ich hoffe einfach, dass sich da jetzt noch eine Lösung finden lässt auf die kurze Strecke und dass man dann nächstes Jahr halt von neuem mit einem festen Ort dann loslegen kann.
Ja, zumal sie ja durchaus auch durch die frühzeitige Zusage von Kerber auch ein ordentliches Zugpferd hatten für dieses Turnier, was ja auch als unmittelbare Vorbereitung für die Olympischen Spiele nicht nur dienen sollte, sondern glaube ich, hervorragende Chancen gehabt hätte und vielleicht auch weiterhin noch bietet, wir werden sehen, was jetzt bei rauskommt, sich auf Olympia vorzubereiten. Fast besser noch übrigens als das Herrenturnier. Nee, Quatsch, andersrum. Erst ist es Herrenturnier, dann das Damenturnier. Also wer das Damenturnier spielt, muss sich dann schon sputen, nach Paris zu kommen. Aber nichtsdestotrotz ist eine gute Vorbereitung, nach der Rasensaison auf Sand zu spielen, um dann in Paris bei den Olympischen Spielen groß aufspielen zu können. Also wir werden das verfolgen. Ich bin gespannt, welche Lösung, ob und welche Lösung Sie da jetzt kurzfristig finden. Von früheren Begebenheiten, so Stichwort Davis Cup und so, wissen wir, dass es relativ schwierig ist, kurzfristig irgendwelche Hallen oder sonst irgendwie etwas zu bekommen. Und ich wage mal zu behaupten, dass es bei Tennisanlagen noch ein bisschen schwieriger wird. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo kurzfristig einen Club, der das ausrichten kann, der die Facilities drumherum hat. Du brauchst ja eine gewisse Größe und Infrastruktur. Und mir würde auch einfallen, zum Beispiel der altehrwürdige Rochus Club in Düsseldorf, der einfach aufgrund seines, so wie er aufgebaut ist, ja, das ist keine Kreisklassensportanlage, sondern die Anlage ist schon so gestaltet, dass sie über Jahrzehnte, kann man ja sagen, Großturniere hat veranstalten können. Solche Geschichten könnte vielleicht funktionieren. Vielleicht könnte es beim einen oder anderen Tennis-Bundesligisten funktionieren, die ja genau in dieser Phase auch ihre Bundesligaspiele betreiben und teilweise zumindest so ausgestattet sind, dass sie größere oder sagen wir mal mittelgroße Zuschauermassen oder Zuschauermengen bewerkstelligen können. Wir werden sehen.
Ja, auf es jeden gibt Fall auch in ärgerlich. Leverkusen einige.
Leverkusen? Größere.
Ja.
Leverkusen. Also das scheint mir eine neue Sporthauptstadt Deutschlands zu sein.
Ja, ich meine, auch da gibt es einige große Anlagen, insofern, wobei ich glaube, dass sie das schon in Hamburg halten möchte und ich nicht weiß, ob das so einfach ist, mal eben die Stadt zu wechseln, aber sagen wir mal so, solange sie eine Lösung finden, dass das Turnier stattfinden kann, nehme ich die Lösung, die sie finden.
Und ich nehme deinen Steilpass. Leverkusen ist ja bekannt für Treffer in der Nachspielzeit.
Oh, okay. Jetzt sind wir echt in die Richtung abgedriftet.
Ja,
Herzlich willkommen bei den Fußballproblemen.
Ja, aber damit glaube ich, haben wir dieser Folge auch ein würdiges Ende gesetzt. Oder hast du noch was?
Nee. Alles, was wir jetzt erwähnen können, das kann dagegen nicht mehr anstehen.
Die Nachspielzeit ist rum. Ja.
Ich glaube, wir zwei hören einfach auf. Es ist besser. Wir kommen dann auch an so einen Punkt of no return. Ne?
Ja, also WTA goes Leverkusen. Henrike, hat viel Spaß gemacht. Jetzt geht es erst richtig los in Rom. Ne?
Yes.
Nächste Woche sprechen wir uns wieder, dann hoffentlich auch wieder mit Daniel. Dann kriegt der die Redezeit und wir lehnen uns genüsslich zurück. Wir möchten trotzdem darauf hinweisen, wer Lust und Laune hat, denkt dran, euch bei uns für unser tolles Tippspiel rund um die French Open anzumelden. Ihr findet uns auf Social Media, Instagram, Twitter, unter Tennisproleten. Machen wir seit Jahren, haben immer mehr Teilnehmer dabei, macht eine Menge Spaß, kann schnell vorbei sein, kann aber auch lange dauern. Schaut mal vorbei, kurze Info an uns, RG Hot, Roland Garros, Hopp oder Top. Schaut es euch mal an und dort könnt ihr natürlich auch Feedback an uns geben, Kritik, was hat euch gefallen, was findet ihr gut, was findet ihr nicht so gut. Bewertet uns auch gerne auf eurer Podcaster-Plattform, so 5 Sterne nehmen wir gerne, 4 auch noch, unten drunter wird schwierig. ja, und wenn ihr uns einfach nur eine E-Mail schreiben wollt, dann, das kennt ihr inzwischen, einfach an kontakt@tennisproleten.de. Wir freuen uns immer über Meldungen von euch und insofern, Henrike, dir ein sonniges Wochenende, euch allen Dito. Natürlich auch und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss.